Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Global Empathy. Mein Name ist Thomas Harms und als Psychologe und Körperpsychotherapeut widme ich mich den Kindern und Eltern der Zukunft sowie der Frage, was wir tun können, um in unserer Welt menschliche Beziehungs-, Liebes- und Demokratiefähigkeit zu erhalten und von Beginn an zu fördern. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen aus Forschung und Praxis, die sich in ihren Berufen und Projekten für einen emotionalen Klimawandel in unserer Welt einsetzen. Heute spreche ich mit der Verhaltensforscherin und Humanethologin Evelyn Kirkilionis über das Thema »Ein Baby will getragen sein«. Es soll in diesem Gespräch heute darum gehen, welche Bedeutung das Tragen für die kindliche Entwicklung hat, was tragende Kulturen eigentlich sind und was all das bedeuten könnte für ein weitergehendes Verständnis von Elternsein auf der Basis von bindungstheoretischen Überlegungen. Herzlich willkommen, Frau Kirkilionis. Schön, dass wir über dieses Thema heute sprechen dürfen. Sie haben ja ein gleichnamiges Buch geschrieben zu diesem Titel dieser heutigen Podcast-Serie. Und ich möchte mit Ihnen mal darüber sprechen, was Sie als Verhaltensforscherin darüber rausbekommen haben, über die Bedeutung des Tragens in traditionellen Kulturen. Das war Ihr Thema auch Ihrer Doktorarbeit, soviel ich weiß. Was genau können wir da finden bei diesen Kulturen? Wie gehen die eigentlich mit den Babys und Kleinkindern um?
Ja, also wenn man so in den traditionalen Kulturen sich die ganze Sache betrachtet, dann ist das eigentlich relativ selbstverständlich und unkompliziert. Also prinzipiell ist es so, dass man da sehr körpernah so oder so miteinander umgeht und vor allem bei den Kindern sehr körpernah mit umgeht, einfach aufgrund der Tatsache, wenn man so bei den traditionalen Kulturen ihren Alltag, Tagesablauf betrachtet, der ja gerade, wenn man von den noch ein bisschen so Jäger und Semmlern ausgeht, der ja quasi da zwangsläufig damit davon begleitet ist, dass die Kinder mitgenommen werden müssen. Das ist eigentlich ja ganz selbstverständlich und bei der ganzen Sache ist mir aber auch zusätzlich noch aufgefallen, oder das fällt allgemein auf, dass es nicht immer die Mütter sind, die die Kinder tragen, sondern dass die Kinder sehr häufig bei anderen vertrauten Personen sind und dass es sehr häufig ältere Geschwister sind. Nicht sehr viel ältere Geschwister, manchmal wundert man sich, wie so kleine Mädchen und Jungs ihre Babys schon mit rumschleppen. Das ist etwas, erstens mal, dass die Kinder immer irgendwo oder sehr viel im Kontakt mit irgendjemanden sind, also nicht immer eben, wie gesagt, mit der Mutter, sondern immer mit irgendwelchen anderen vertrauten Personen und dass sie dadurch viele verschiedene soziale Interaktionen haben, ohne eigentlich im Zentrum des Geschehens zu sein, so häufig. Die sind dabei, beobachten immer irgendwo irgendjemand, irgendeine Interaktion, beobachten die Kommunikation, mischen sich natürlich auch ein, aber diese Beobachtungen, die sie dabei, oder diese Erfahrungen durch die Beobachtungen, die sie dabei machen können, die helfen ihnen, den Sozialkontakt zwischen den einzelnen Mitgliedern, zu Stammesmitgliedern, Familienmitgliedern einzuschätzen und einzuordnen. Und sie machen im Prinzip immer alles mit. Das ist sowohl auf der sozialen Ebene natürlich auch und auf der Bewegungsebene. Das ist das, was mich immer so fasziniert hat. Sie können da, werden nicht immer in Tragetüchern getragen, sondern werden dann so häufig mal so auf die Hüfte gesetzt, auch bei den kleinen Geschwistern, und halten sich da fest, je nachdem, wie die Anforderungen sind. Da gibt es auch ein Bild, wo so ein älteres Schwesterchen, das Bild habe ich von einem Kollegen von mir bekommen, jongliert und der kleine Bruder auf der Hüfte guckt sich das mit an, also und hält sich dabei fest. Die machen also Bewegungserfahrungen mit, die sie ansonsten selbst so nie haben könnten, sind dadurch eben auch immer mit dabei, immer in Bewegung und immer in sozialer Interaktion mit irgendjemandem, wie gesagt, ohne dabei im Zentrum zu stehen. Das ist etwas, was mir aufgefallen ist, ja.
Ja, und das scheint ja auch ein ganz entscheidender Unterschied zu sein zu der Sozialisationserfahrung, die Kinder in unseren Breiten hier machen, in den westlich-industriellen Gesellschaften. Da haben wir es ja eigentlich fast genau andersherum. Da sind die Kinder ja im Prinzip ständig im Fokus, ständig in der Supervision. Und wenn ich das wie da jetzt richtig verstanden habe, ist es ja eigentlich in den traditionalen Kulturen so, wo die Kinder ja oft auch auf dem Rücken der Eltern auch leben. Und im Prinzip, sie sind dabei, aber eben doch nicht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Das scheint mir ein ganz entscheidender Punkt zu sein.
Ja.
Wie würden Sie das sagen? Was hat das an Ihren Forschungen, was haben Sie da rausgefunden, auch in Bezug auf die Sozialisation, wenn man einen solchen bewegten Entwicklungsort hat? Weil Sie beschreiben das ja wunderschön, das Kind partizipiert so an den Alltagserfahrungen mit, die sind auch am Arbeitsleben beteiligt. Was heißt das eigentlich für das Aufwachsen dieser Kinder im Unterschied zu diesen Kindern aus unseren Kulturkreisen?
Für mich habe ich so den Eindruck gehabt, dass die Kinder eigentlich schon relativ früh sehr viel Erfahrungen haben mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, also durch die unterschiedlichen Interaktionen, sowohl im, dass sie mitgenommen werden und aber, dass sie dadurch, dass sie immer wieder durch die unterschiedlichen Personen, die sie mitnehmen, in andere Familienbereiche, zu anderen Familien mitgenommen werden oder zu Spielgruppen mitgenommen werden, haben sie also schon sehr früh, also auch schon als Baby zum Beispiel, Erfahrung mit verschiedenen älteren Kindern, die natürlich auch anders mit ihnen umgehen. Wobei ich natürlich dazu sagen muss, dass eigentlich alle Kinder, gleich welche Altersgruppe, Erfahrung haben mit Babys. Also wie man mit Babys umgeht. Sie haben es eigene Geschwister, kleine Geschwister oder erleben es eben in den Spielgruppen, dass sie die kleinen Geschwisterchen von anderen Kindern dabei sind. Die werden einfach in die Spielgruppen mitgenommen. Und dass diese Kinder auch von klein auf Interaktion mit den Babys haben, sodass sie, wenn sie selber dann mal älter sind oder selber Kinder bekommen, dass sie da schon Erfahrungen im Umgang mit Kleinen, also mit Kindern aller Altersstufen haben. Und diese frühen Erfahrungen, die sowohl die Babys machen mit älteren Kindern, die natürlich, Kinder gehen anders mit kleinen Kindern um wie Erwachsene, das ist auch etwas, was ihre, denke ich, ihre Sozialisation schon mit stark beeinflusst. Die anderen Kinder nehmen Rücksicht auf die Kleinen. Das ist eigentlich auch etwas, weil sie wissen, dass die Kleinen einfach noch eben in der Entwicklung sind. Die ganz Kleinen wachsen also sozusagen vom Babyalter dann in die Spielgruppen rein. Je älter sie werden, dann kommt da so ein bisschen mehr Sozialisationsdruck. Dann sollten sie sich schon so verhalten, wie die restliche Gruppe das möchte. Je kleiner, je rücksichtsvoller, je älter, desto mehr bekommen sie schon gesagt, das macht man oder das macht man nicht. Und das ist so für mich so eine Selbstverständlichkeit, wie die Kinder in das Sozialverhalten hineinwachsen. Und es sind ja auch immer gemischte Spielgruppen, sowohl was das Geschlecht betrifft, als auch was das Alter betrifft. Und so wachsen eigentlich die Kinder von vornherein in ein Umfeld rein, die sie darauf vorbereitet, wie man sich hinterher auch als Eltern im Verhalten auf die Kinder einstellt. Sie haben einfach schon, wenn sie selbst Eltern sind, viel Erfahrung. Und ich denke, das macht dieses elterliche Verhalten so unkompliziert. Das ist dann überhaupt später überhaupt kein Stress mehr, weil man ja weiß, worauf man sich einlässt und weiß, wie man mit kleinen Babys umgeht oder Kindern unterschiedlichen Alters umgeht. Ich denke, das entkompliziert das spätere Familienleben, was ja bei uns hoffentlich so ist. Das eigene Kind ist manchmal das erste Baby quasi, das man in der Hand hält. Und das ist dann wirklich schwierig, einfach hier in diese Rolle hineinzuwachsen. Und das ist bei den traditionalen Kulturen ja ein bisschen anders.
Ja, und das ist, glaube ich, ein interessanter Punkt, den Sie sagen, dass wir bei uns im Elternsein und in der Elternrolle oftmals genau diese körperbasierten Grunderfahrungen, auch die Erfahrung des Getragenseins oder dass die Körperkunst, wenn man so will, in dieser Dimension der Begleitung ja oftmals gar nicht selber erlebt haben, sondern wir fangen oft bei Null an. Also was uns ja auch zu der Frage bringt, wie das eigentlich dann für die Eltern auch erlernbar wird, mit welchen inneren Themen und auch vielleicht Widerständen und Hindernissen sie auch in Kontakt kommen, wenn plötzlich eben dieser Körperkontakt so in den Vordergrund dringt, wenn Eltern sich also entscheiden, ihr eigenes Kind zu tragen. Da gibt es ja wahrscheinlich dann ziemlich große Hindernisse und Fragezeichen. Ich würde gerne einmal erstmal auf Ihre Motivation zu sprechen kommen. Sie haben als Forscherin sich ja dieses Thema gewählt. Sie sind im deutschsprachigen Raum einer der ersten Personen gewesen, die überhaupt so explizit sich über die Bedeutung des Tragens für die kindliche Entwicklung so auseinandergesetzt hat. Was hat Sie eigentlich bewogen, da tief einzutauchen? Das ist ja nicht selbstverständlich.
Ja, eigentlich war das gar nicht geplant von meiner Seite, muss ich dazu sagen. Mein Studium war ein bisschen wechselhaft. Ich habe eigentlich zwischendrin ein medizinisches Thema aufgearbeitet, und zwar Geomedizin. Hatte so im Hinterkopf, das wäre etwas, was ich auch gerne weitermachen wollte. Und war aber in Freiburg bei Professor Hassenstein und habe da eben angefragt, ob ich ein bestimmtes Thema machen könnte. Und der sagte, aber er hätte gerne ein anderes Thema. Also so, er könnte mir da so ein verhaltensbiologisches Thema anbieten um den Tragling. Und dann kam mir da natürlich erstmal Tragling-Affengeschehen im Hinterkopf. Und dann sagt er, ja, er möchte gerne Babys beobachtet haben und ich soll bitte den Tragling beweisen. Und da habe ich gesagt, wie bitte, ich soll den Mensch beweisen, dass der menschliche Säugling ein Tragling ist. Für mich war das vollkommen klar. Das ist doch schon bewiesen, dass der zu dem Tragling gehört. Und da kam ich, so habe ich das, das soll ich machen in der Doktorarbeit? Das ist doch alles vollkommen klar. Und dann sagt er, mein Doktorvater, nee, so klar ist das nicht. Also gut, von der Stammesgeschichte her, aber ist er denn das wirklich noch heute? Er war ja derjenige, Professor Hassenstein, der den Begriff Tragling sozusagen definiert hatte. Und das wäre ja schon sehr wahrscheinlich so, aber irgendwie wäre ihm das nicht richtig bewiesen. Und dann hat er gesagt, naja, eigentlich wollte ich ja Affe, aber na, hat er zugestimmt, dass ich dann Affe und Kind mache. Das heißt, ich habe im Freiburger Raum nicht nur Eltern heimgesucht, die mir erlaubt haben, ihre Kinder zu beobachten, sondern ich habe eigentlich sämtliche Zoos im südlichen Deutschland oder gar in Mitteldeutschland besucht und dort sämtliche Affenbabys beobachtet, um einfach zu vergleichen. Das ist ja etwas, was die Verhaltensbiologen eigentlich sehr gerne machen. Sie machen also sowohl Kulturvergleich als auch Vergleich mit verschiedenen Tierarten natürlich. Klar, immer separierte eigene Beobachtungen. Aber wir können ja unsere Stammesgeschichte nicht wegdiskutieren. Wir sind nun mal eine Affenart, eine Menschenaffenart. Und da lag es für mich einfach nahe, einfach auf solche vergleichenden Beobachtungen zu machen. Und mein Doktorvater hat mir da völlig freie Hand gelassen in der Richtung. Aber wenn man mit dem Tragen anfängt, egal ob man jetzt bei Affen anfängt oder bei Menschenkindern, man landet automatisch beim Tragen. Das heißt also, bei diesen ganzen Beobachtungen bei den Müttern in Freiburg mit ihren Kindern und gleichzeitig bei den verschiedenen Menschenaffen in den Zoos, man landet automatisch beim Tragetuch, weil der dann immer gleich die Frage dazu kam. Dazu kommt von den Müttern, wie man das denn so machen könnte. Und das hieß eigentlich, dass ich also die ganze Zeit zweischneidig, in Anführungsstrichen, da meine Zoobesuche, da meine Eltern besuche. Und dann kommt man, wie gesagt, automatisch auf die Tragetücher. Dann habe ich mich mit diesen ganzen Tragemöglichkeiten beschäftigt. Und dann wurde meine Doktorarbeit immer größer und größer und immer vielfältiger, in Anführungsstriche, aber das war ja das Interessante dabei. Dauerte dann noch ein bisschen länger, aber in der Biologie ist es ja so, dass es also unter 3 Jahren eigentlich eine Doktorarbeit gar nicht geht. Bei mir dauerte das dann noch ein Jährchen länger, aber es war ausgesprochen interessant und ich glaube, dadurch, dass ich dann einfach erst meine Beobachtung gemacht habe und dann eben diese praktische Seite sich aufgetan hat, dadurch wurde es eigentlich wirklich interessant und dadurch wird es auch insofern für mich interessant, weil das eine Möglichkeit ist, die Wissenschaft einfach in die Praxis zu übersetzen, dass die Eltern etwas davon haben. Das ist ja etwas, was in unserer Forschungsgruppe so oder so sehr groß geschrieben wird. Wir machen zwar auch wissenschaftliche Untersuchungen, aber eine ganz wichtiger Punkt ist, dass wir das übersetzen wollen, dass die Anwender, also sprich Eltern oder andere Berufsgruppen, die dann mit Kindern umgehen, diese Ergebnisse aus der Wissenschaft wirklich so vorbereitet bekommen, dass sie damit auch was anfangen können, umsetzen können. Und da ist eigentlich das Tragethema dasjenige welche gewesen? Und dann kommt man natürlich auch gleich dazu, ja, was soll man denn tragen? Ab wann soll man denn tragen? Wie soll man denn tragen? Und dann kam also die gesamte Palette nach und nach auf. Und das ist dann eigentlich letztendlich in der Doktorarbeit so komprimiert gewesen. Und vor kurzem habe ich mir noch mal so ein paar Unterlagen durch Zufall angeschaut und habe festgestellt, ja, das hast du ja auch beobachtet. Das hatte ich dann total vergessen. Das ist gar nicht in der Doktorarbeit drin, weil ich die Daten einfach irgendwo in den ganzen Mengen, die ich da gesammelt hatte, wirklich total vergessen hatte. Das habe ich jetzt einfach wieder gefunden. Und das fand ich also ganz putzig, dass ich mich damals schon damit beschäftigt habe und habe manche Sachen jetzt wieder aufgegriffen.
Okay, also das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, nochmal auch die Umsetzung dieser ganzen Forschung dann für die betroffenen Fachkräfte, aber eben auch für die betroffenen Eltern. Vielleicht können wir vielleicht da später noch etwas mehr zu einsteigen. Mich interessiert jetzt nochmal die stammesgeschichtliche Basis von der Traglingsnatur des menschlichen Säugers. Also können Sie uns ein bisschen darüber was erzählen? Weil Sie hatten den Professor Hassenstein ja schon erwähnt, der war ja der Erste, der das so auch eingebracht hatte. Was ist er denn jetzt, der menschliche Säuger? Was das ist das menschliche Baby? Ist es ein aktiver oder ist es ein passiver Tragling? Weil Menschen haben ja nun mal kein Fell mehr. Sie können sich eigentlich nicht mehr so festkrallen, wie das vielleicht noch ein Äffchen kann. Und da beobachtet man es ja sehr deutlich. Was haben Sie da rausgefunden? Wie würden Sie das heute kartieren?
Also in der Wissenschaft hat ja der Säugling eine ganz putzige oder manchmal auch sehr kritische, wechselhafte Geschichte. Er fing ja im Prinzip an mit dem, wie soll man sagen, mit dem Nesthocker so ungefähr. Dann wurde er zwischendrin mal kurz zum Pseudonestflüchter. Dann wurde er wieder doch zum, ja, aufgrund der Verwandtschaft vielleicht doch Tragling, aber eigentlich doch nicht. Dann wurde er zum sekundären Nesthocker. Also die Geschichte war ziemlich kompliziert. Und da habe ich erst mal begriffen, warum mein Doktorvater damals so drauf gedrängt hatte, dass das Thema wirklich jetzt mal einmal aufgearbeitet wurde. Weil das ja je nachdem, wie man das Kind betrachtet und wie, was man ihn sozusagen als Typ bei der Geburt ansieht und beschreibt, dass das ja wirklich eine große Rolle da dann spielt, wie man mit jemandem, mit meinem Baby umgeht. Und von der Stammesgeschichte her ist es vollkommen klar, wir gehören zu den Menschenaffen, zu den Primaten. Und wenn wir uns unsere nächsten Verwandten anschauen, das sind alles Traglinge, und zwar aktive Traglinge, die sich im Fell festhalten. Und diese Vorstellungen dieses aktiven Traglings, die sich im Fell festklammert, der hat eigentlich die Wissenschaft so ein bisschen behindert, dass man eigentlich nicht gesehen hat, was der menschliche Tragling in der Besonderheit eben eigentlich kann. Er konnte sich nicht festhalten mit den Händen und mit den Füßen, also vor allem mit den Füßen, mit den Händen schon. Okay, der hatte so ein bisschen Relikt, also dieses der Greifreflex ist halt so ein bisschen als Relikt angesehen worden, aber das war mal. Also er kann sich nicht festhalten, die Mutter hat kein Fell mehr, also ist das doch mit dem aktiven Tragling nichts mehr. Und dann tendiert man eben zum passiven Tragling, das war sozusagen die Alternative, wenn man ihm aufgrund unserer Stammesgeschichte schon noch den Traglingsstatus zuschreiben möchte, dann wäre er ja höchstens ein passiver Tragling. Und da haben wir uns halt in der Wissenschaft am Anfang ein bisschen geirrt, für meine Begriffe, weil man zu sehr auf die vergleichenden Beobachtungen vielleicht, die hat man zu sehr im Hinterkopf gehabt. Denn dass es noch anders geht, das ist eben bei meiner Arbeit dann herausgekommen. Also wenn man den Säugling betrachtet, gut, stammesgeschichtlich ganz klar Tragling gewesen. Aber wenn man nochmal so die Stammesgeschichte genau betrachtet, wann hat denn der Mensch eigentlich das Fell verloren oder wann waren die kritischen Zeitpunkte für einen Tragling? Und da hatte das Fell überhaupt noch gar keine Rolle gespielt im Endeffekt. Die Problematik fing eigentlich schon da an, wo wir sozusagen zu Menschen gewechselt sind. Also wo wir zu Menschen wurden, und das Charakteristikum ist ja natürlich die Greiffähigkeit der Hände und Füße, und die waren ja ganz früh, also wenn man eigentlich heute von Menschen spricht, dann ist es ganz klar, da gehört eigentlich die Umformung der hinteren Extremitäten vom Greiflaufuß zum reinen Laufuß dazu. Das heißt also, der menschliche Säugling hat eigentlich schon am Anfang unserer Stammesgeschichte ein Problem gehabt, um es ein bisschen salopp zu formulieren, nämlich wie halte ich mich mit den Füßen noch an meiner Mutter fest? Nur mit den Händen, das Fell war ja da noch vorhanden, nur mit den Händen, das war eine ausgesprochen wackelige Sache. Das sieht man ja auch schon bei Menschenaffen, dass hier die ganz jungen Neugeborenen sich eigentlich auch nicht wirklich so sicher festhalten können, obwohl sie noch viele Stellen hatten, sozusagen Hände und Füße zu festhalten haben. Und da war es von vornherein beim menschlichen Säugling ja überhaupt gar nicht mehr möglich, weil die hinteren Extremitäten umgeformt haben. Also um es vielleicht ein bisschen salopp zu formulieren, das Problem musste eigentlich der menschliche Säugling schon gleich am Anfang der Menschwerdung gelöst haben. Entweder war er kein Traglink mehr oder er hat eine andere Lösung finden müssen. Und das hat er eben auch. Und genau das war der Punkt, den ich dann so langsam aufgeschlüsselt hatte und aufgearbeitet hatte. Und das war ja die größte Arbeit, mich von diesen Vorstellungen, Händen und Füßen muss man sich festhalten, um Traglink zu sein, da wegzukommen. Das ist eigentlich der Knackpunkt gewesen. Und da muss man einfach nicht nur immer das Kind sehen, sondern die Mutter und das Kind muss man eigentlich beides in die Betrachtung mit einbeziehen. Und da gibt es ein Bild oder gab es Bilder von Bonobos und Schimpansen, wenn die den Nachwuchs getragen haben, sozusagen seitlich, dann funktionierte das einfach nicht. Die saßen nicht in der Taille, weil Menschenaffen, Gorillas ja keine Taille haben, sondern das Schmalste quasi am Körper ist eigentlich dort, wo Oberschenkel anfangen. Und wenn sich da der Nachwuchs in der seitlichen Stellung festgehalten hätte, dann ist das, wenn die Mutter steht, ganz in Ordnung. Nur wenn sie anfängt, sich zu bewegen, sitzt da quasi auf der Oberschenkel. Das funktioniert irgendwie nicht. Und das war sozusagen ein Punkt, der irgendwann mal bei mir so einen Schalter umgelegt hat. Wird gesagt, dass am Anfang unserer Menschengeschichte haben wir noch so gelebt, wie quasi vorher die Affen. Also eigentlich konnte man da so plötzlich eine andere Art von Jungenbetreuung betreiben, weil es hat sich kaum ja sonst in den Lebensbedingungen was geändert gehabt. Außer eben die Figur der Mutter, die hatte sich da grundlegend geändert gehabt. Die hatte nämlich dann plötzlich eine wirkliche Taille, die also es ermöglicht hatte, den Säugling quasi vom Frontalen getragen werden, sozusagen auf die Hüfte zu rücken, wo er dann einen sicheren Halt hatte. Und da kam dann gleichzeitig bei mir so eine Beobachtung dazu und die ist mir auch erst aufgefallen, wie ich so ein Bild von meinen Beobachtungen mir angeschaut hatte. Ich hatte dann eine Mutter, und das gab es zu der Zeit tatsächlich, gebeten, das Kind auf die Hüfte zu setzen. Und die hat es noch nie gemacht gehabt und wusste nicht, wie sie es machen sollte. Das war, heute ist das vielleicht gar nicht mehr so verständlich, aber sie hat es noch nie gemacht. Und die hob ihr Kind hoch und ich hatte gesagt, setz es mal auf die Hüfte. Und sie hat es wirklich auf die Hüfte gesetzt, aber also wirklich auf die Hüfte zu tief und nicht in die Taille quasi, wie man es heute so normalerweise macht. Das war also der Punkt, da habe ich gesehen, das Kind zieht die Beine an, versucht sich festzuhalten, sitzt aber eigentlich zu tief, also nicht in der Taille, sondern wirklich seitlich auf der Hüfte so angebeckt. Das Kind wusste, was es machen muss, nur die Mutter nicht. Und das waren so die zwei Punkte, die dann eben gesagt hat, da ist etwas ganz anders bei uns Menschen wie bei eben den Menschenaffen. Da ist eine Situation, das Kind, die Mutter hat es sofort korrigiert, muss man dazu sagen. Sie hat gemerkt, das stimmt nicht, da ist kein Halt, und korrigierte das. Und dann saß der Kleine in der Hüfte und dann sah das völlig anders aus. Er beteiligte sich ganz aktiv an der Haltung in der Hüfte und die Mutter stützte ihn letztendlich, obwohl weder Mutter noch Kind das gewöhnt waren, nur im Rückenbereich ab. Und das sah ganz sicher und flott aus. Und wie sie sich bewegt hat, der hält sich ja richtig fest. Das waren quasi für mich so die zwei Punkte, wo ich gesagt habe, von dem Bild wegzugehen, dass man sich mit Händen und Füßen festhalten muss, um einfach eine neue Variante meine Augen zu öffnen für eine andere Variante des Tragens und des Festhaltens, nämlich mit dem ganzen Bein und im seitlichen Hüftsitz quasi, die Mutter nicht so belastet, als wenn sie die ganze Tragearbeit hätte übernehmen müssen. Und dann fing ich eben mit Beobachtung an, wenn sie auf die Hüfte setzen, wie bewegt sich das Kind und. Und da eben, dass eine ganze Menge andere Sachen dabei waren, Vorbereitung vom Kind anders getragen werden. Mhm. Erst dann ist es bei mir quasi so richtig, ja, ich musste einmal so diesen Kick haben, diesen berühmten Punkt, wo man das dann plötzlich sieht und sich das alles so ergibt und zusammenpasst, wie so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip. Dann funktioniert es auf einmal.
Okay, das heißt, diese Betrachtung dieser Beinarbeit des Kindes, das ist diese Spreiz-Anhock-Haltung, wie das ja heißt, ist ja also ein ganz entscheidender Schlüsselmoment gewesen für Sie, um für ein neues Verständnis dieser ganzen Tragedynamik. Nun haben Sie ja darüber auch sehr viel geforscht und haben auch ganz viel darüber rausgekriegt, dass das ja eine ganze Fülle von positiven Effekten auch hat, wenn ein Kind viel in dieser Art der Anhockstellung transportiert wird. Also es scheint vieles vorgesehen zu sein, dass Kinder genau diese Art von Platz am Körper der Mutter und der Eltern auch einnehmen können. Was haben Sie da rausgefunden? Man weiß ja heute doch einiges darüber, dass das gleichzeitig auch eine Art Prävention bedeutet, auch was die Motorik und auch die physiologische Entwicklung angeht.
Ja, also da möchte ich mich jetzt nicht mit fremden Federn schmücken, also dass diese Körperhaltung im Hüftsitz oder wenn man ein Kind im Tragetuch trägt, frontal oder auf dem Rücken, dass diese Beinhaltung einen günstigen Einfluss auf die Entwicklung der kindlichen Hüftgelenke hat. Das ist eigentlich etwas, was schon relativ lange auch in der Medizin bekannt war. Einfach aufgrund so vergleichender Beobachtungen in Afrika, wo also diese Hüftdysplasien so gut wie gar nicht vorkommen, und dann vergleichen mit Deutschland wo oder anderen Kulturen, europäischen Kulturen, die ihre Kinder eigentlich vor allem dann eben hinlegen, manchmal auch noch fatschen oder wickeln oder pucken, also in gestreckter Körperhaltung. Das ist schon früher aufgefallen, dass da an der Körperhaltung des Kindes es daran liegt, ob eine Kultur, in einer Kultur häufig Dysplasien vorkommen oder nicht, je nachdem, wie man mit den Kindern umgeht. Und man hat das eben in afrikanischen Kulturen oder Kulturen, die also ihre Kinder getragen haben, da schon gesehen, dass das günstig für die Beinhaltung ist. Aber der Zusammenhang eben, warum und weshalb, war eigentlich so nicht klar. Es ging nur darum, also stammesgeschichtlichen Zusammenhang, es ging nur darum, in den Kulturen, in afrikanischen Kulturen oder in anderen asiatischen Kulturen, die ihre Kinder in so einer Tragetuch im angehockten Beinhaltung tragen, meistens eben frontal oder auf Rücken, dort kommt diese Dysplasie nicht vor. Das war schon vorher bekannt, aber das passte wieder ganz genau zu den stammesgeschichtlichen Untersuchungen, weil das Kind eben daran angepasst ist, getragen zu werden in dieser Spreiz-Anhock-Haltung. Das fügte sich dann alles so nach und nach in dieses Bild des heute eben noch existierenden Traglingsstatus des menschlichen Säugens mit ein. Und der Haken nur in den medizinischen Bereichen, weswegen es da eigentlich so, ja, wie es ein bisschen untergegangen ist oder nicht berücksichtigt worden ist, obwohl es ja wirklich schon, wenn ich mich richtig erinnere, in den 40er Jahren von Büschelberger beobachtet und beschrieben wurde, dass diese Beinhaltung, wenn die Kinder eben so angehockt und gespreizt sind, so günstig ist für die kindliche Entwicklung. Das wurde nicht berücksichtigt, weil man eben wusste, dass diese Dysplasie schon relativ früh vorhanden sein kann, dass also die Fehlentwicklung in den Hüftgelenken schon früh behandelt werden muss. Und man hatte da auch wieder mal so ein bisschen eine eingeschränkte Sichtweise, nämlich, dass man der Meinung war, ja, aber aufrecht ist für Kinder prinzipiell erst gut, wenn sie selber sitzen können. Erst dann ist ihr gesamter Körper daran angepasst. Und deswegen ist es so wichtig, da zu sagen, das ist vom ersten Tag an angepasst. Der menschliche Säugling ist vom ersten Tag an ein Tragling, weil man dann nämlich bereit ist, diese Haltung und das Tragen als positive Auswirkung schon in den ersten Lebenstagen, ersten Lebenswochen zu akzeptieren und sozusagen den Eltern zu erlauben, ja, trag gleich mal von vornherein, das ist gut für die Hüftgelenke des Kindes. Vor allem, weil ja eben manchmal diese Dysplasien auch ein bisschen erst später erkannt werden. Aber wenn man das von vornherein weiß und dann auch noch weiß, in meiner Familie ist Dysplasien schon häufiger vorgekommen. Das heißt, es ist ein erhöhtes Risiko. Und wenn es dann noch Mädchen ist, dann ist es nochmal ein erhöhtes Risiko. Und wenn man das weiß, kann man eigentlich dieses Tragen einfach schon von vornherein als prophylaktische positiven Einfluss einsetzen. Wenn man einem von vornherein akzeptiert, ein menschlicher Säugling ist ein Tragkind vom ersten Tag an und ist daran angepasst, getragen zu werden. Und dann fallen all diese anderen Bedenken, die verschwimmen dann einfach auch.
Es gibt jetzt von Kritikern immer wieder den Einwand, dass jetzt auch das Tragen im Tragetuch ja eine relativ starke Bewegungseinschränkung beinhaltet, das Kind viel Zeit in einer Art passiven Position auch verbringt, vielleicht auch in einer unkomfortablen Positionierung verbringt und dann im angesichts der heutigen, ja sehr weit verbreiteten Förderungsidee, dass man sehr früh die Kinder in ihrer Bewegungsentwicklung stimulieren und unterstützen müsste, wäre das Kind quasi zu wenig stimuliert. Was sagt da jetzt die Expertin für das Tragen von Kindern dazu? Also was kann man darauf erwidern? Weil das ist, glaube ich, eine Angst, die auch viele Eltern auch umtreibt. Das wäre zu passiv, das Kind hat zu wenig angeboten.
Sagen wir mal so, es ist vollkommen klar, ein Kind braucht die Möglichkeit, sich selbst zu bewegen, selbst den Körper zu erkunden. Das ist überhaupt keine Frage. Das ist sicherlich eine ganz wichtige Entwicklungsbereich. Der, je älter ein Kind wird, natürlich die Zeiten, die es sich frei bewegen sollte und den eigenen Körper erkunden soll, nimmt ja mit nach und nach dann auch zu. Aber wenn wir von vornherein davon ausgehen, dass das getragen werden eigentlich etwas ist, was den Säugling im Ganzen, in seiner körperlichen Entwicklung und in seiner sozialen Entwicklung und ich sage es jetzt ganz krass, auch in seiner kognitiven Entwicklung fördert, dann beobachten wir das vielleicht auch ein bisschen anders. Wenn ich davon ausgehe, dass wir daran angepasst sind oder ein Säugling daran angepasst ist, getragen zu werden, dann muss man sich auch mal genau überlegen, was das heißt, angepasst sein. Er bekommt ja, wenn er getragen wird, eine ganz andere Art der Wahrnehmung vermittelt, als wenn man ihn hinlegen würde. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass in unserer Stammesgeschichte das so verankert ist, dass ein Säugling ein Tragling ist, dann sind das natürlich auch Signale und Reize, an die ein Kind in seiner Entwicklung sowohl körperlich als auch kognitiv angepasst ist. Man muss ja auch immer uns überlegen, die Geburt heißt ja eigentlich, jetzt müssen neue Erfahrungen eintreffen auf das Kind, dass es sich weiterentwickeln kann und zwar auf allen Ebenen. Also nicht nur auf der körperlichen Ebene, sondern auch auf der kognitiven Ebene. Und Erfahrung heißt ja eigentlich auch letztendlich, dass sich die kognitive Entwicklung, also dass erstmal das auch erfordert und auch benötigt zur Weiterentwicklung. Und wenn ein Kind getragen wird, dann hat es eine ganz andere Sinneswahrnehmung, als wenn es hingelegt wird. Die Sinneswahrnehmung ist natürlich vielleicht optisch jetzt weniger unterschiedlich. Wenn ich aber sehe, wenn ein Kind im Kinderwagen liegt und die Eltern nur auf großer Distanz ist, ist das doch schon ein großer Unterschied. Also es ist auf der Tatsache, wenn ein Kind getragen wird, hat es optisch ein ganz anderes Angebot. Es hat sinnesphysiologisch ein ganz anderes Angebot, insofern, dass es auch ein anderes Bewegungsangebot bekommt, als wenn es im Kinderwagen gefahren wird. Hier sind das propriovestibuläre System, also die Wahrnehmung von Bewegung, Beschleunigung, die Wahrnehmung der Körperstellung im Raum, was da alles mit drin steckt. Die taktile Wahrnehmung ist was ganz anderes, als wenn ein Kind im Kinderwagen alleine große Teile des Tages verbringt. Das sind Stimulierungen, die sich total unterscheiden. Kinderwagen oder am Körper der Mutter oder des Vaters. Vor allem eben gerade diesen taktilen Bereich und den Bereich der Wahrnehmung der des eigenen Körpers im Raum oder der Stellung des eigenen Körpers im Raum, Bewegungswahrnehmung. Das ist ein großer Unterschied. Wenn ich am Körper einer Person bin, die sich ja auch selbst fortbewegt und ununterbrochen andere Sinnesreize vermittelt, als wenn ich im Kinderwagen bin und vielleicht mal so durchgeschüttelt werde, wenn der Kinderwagen bewegt wird, das sieht man ja sehr häufig. Das ist eigentlich ein Zeichen, dass ein Kind überhaupt nicht daran angepasst ist, irgendwo ruhig zu liegen. Wenn man Eltern sieht, im Kinderwagen immer hin und her und hin und her und wenn sie aufhören, kräht der Kleine wieder oder die Kleine wieder und dann schieben sie wieder hin und her. Das ist nichts anderes als die Simulierung der Bewegungswahrnehmung, die das Kind beruhigt. Und das ist ja das, was ein Kind dann anscheinend für seine momentanen Entwicklung und damit seine momentanen Zufriedenheit benötigt, nämlich die Wahrnehmung der Bewegung, die eben ja nichts anderes, die eigentlich nichts anderes ist als Simulierung der Bewegung am Körper der Eltern. Das ist ja genauso wie der Schnuller nichts anderes ist als die Simulierung der Mutterbrust im Mund. Das ist eigentlich nur ein Abklatsch, sagen wir mal so herb ausgedrückt, den Eltern dann machen, wenn sie einfach selbst nicht eine andere Lösung erkannt haben oder gefunden haben, um genau das dem Kind zu vermitteln, was es von seiner momentanen Entwicklung auch benötigt und einfordert, weil es ja relativ ungnädig ist oder nicht zufrieden ist, wenn es den ganzen Tag im Kinderwagen verbringen soll und ohne jemanden, ja, zu sehen, in seiner optischen Nähe zu sehen, vielleicht auch noch nicht mal zu hören und dann geschweige denn zu fühlen und zu spüren, denn gerade diese taktile Kommunikation ist ja immens wichtig für die kindliche Entwicklung.
Ja, und ich denke jetzt gerade mal an die Kinder, die ich beobachtet habe in meinem Umfeld, die getragen worden sind, oder auch Kinder, die ich in traditionalen Kulturen beobachte, die viel getragen wurden. Da sieht man ja oft eine enorme Geschmeidigkeit und Koordinationsfähigkeit der Bewegungsabläufe und die auch vielleicht damit unter anderem zusammenhängt, dass das Kind ja auch vegetativ sehr angeschlossen ist. Das ist eine Art von Verfügbarkeit des Gegenübers, man könnte sagen, kontinuierlich erlebt. Man ist quasi eingebettet in ein Beziehungsfeld, was wiederum ein hohes Maß von Entspannungsbereitschaft und Entspannungsfähigkeit zur Folge hat. Und das wiederum, das wissen wir ja heute auch eben, die Bewegungskoordination auch unterstützt und begleitet. Also wir lernen in gewisser Weise, wie Sie es ja auch sagen, indirekt quasi, dass die Motorik und die Bewegungsabläufe auch durch diese spezialisierten Neuronen, die wir haben, die Spiegelneuronen quasi implizit mit, so dass wir im Prinzip wahrscheinlich schon die Anlagen für koordinierte Bewegung haben, sehr früh über das Tragen quasi in uns aufnehmen und dann relativ schnell abspulen können. Also das wäre ja auch vielleicht ein weiterer Aspekt, der uns vielleicht auch zu der Frage bringt, der Bindungssicherheit, die über das Tragen vermittelt wird. Man könnte ja sagen, durch das Gefühl der Aufgehobenheit und Verfügbarkeit gibt es eine psychosomatische Wirkung auf das Kind, die auf der einen Seite die körperliche Dimension umfasst, auf der anderen Seite, und das wäre vielleicht auch eine weitere Frage an Sie, ja im Prinzip auch die emotional-psychische Dimension des Kindes betrifft, nämlich ganz, ganz viel Beziehungssicherheit vermittelt. Erzählen Sie uns ein bisschen über diesen Punkt, warum das Tragen eigentlich so eine stark bindungsfördernde Wirkung hat.
Da können wir ganz einfach auch auf der hormonellen Ebene anfangen. Denn im Prinzip alles, was wir als positive Berührung wahrnehmen, sorgt ja eigentlich beim Menschen dafür, dass das Hormon Oxytocin ausgeschüttet wird. Und Oxytocin hat ja eine ganz vielfältige Wirkung letztendlich auf der Elternseite natürlich, die ja auch diese Körpernähe oder diese Körperberührung wahrnimmt und vor allem eben auf der kindlichen Seite. Und wenn man ein Kind direkt in Körpernähe hat, dann ist es ja auch so, dass man automatisch als Eltern immer wieder ein paar Streichelbewegungen durchführt, ohne dass man sich darum bewusst ist eigentlich. Einmal ist das Kind in direktem Körperkontakt, was natürlich für die Wahrnehmung einmal, diese Beruhigungswahrnehmung wichtig ist und auch eben dieses Oxytocin ausschüttet, plus der Tatsache, dass Eltern eigentlich dadurch, dass die Kinder in der Nähe sind, viel häufiger erstmal mit ihm sprechen, viel häufiger es berühren und zusätzlich streicheln. Und all das lässt natürlich auch auf der kindlichen Seite zusätzlich dieses Oxytocin ausschütten. Und heute weiß man also, dass dieses wiederholte Ausschütten von Oxytocin dazu führt, dass sich das quasi positiv fast entkoppelt, dass also dann es langfristig auch der Level an Oxytocin erhöht ist, wenn also eine häufige Ausschüttung stattfindet aufgrund der Streichelbewegungen. Und heute wissen wir ja auch, dass wir wirklich ein eigenes Sinnessystem haben, mit dem wir dieses Streicheln wahrnehmen. Also das ist wirklich was anderes auch als nur Berührung, also die taktile Wahrnehmung. Hier ist also wirklich die Biologie darauf aus, wirklich möglichst, jetzt mal herb ausgedrückt, viel Oxytocin auf allen verschiedenen Ebenen auszuschütten. Einfach um diese positiven Wirkungen des Oxytocins auszunutzen, die natürlich beruhigen, die viele positiven Eigenschaften haben, die soziale Interaktion stimulieren auf beiden Seiten, auf Eltern und natürlich auf Seiten des Kindes, die auch, jetzt mal ganz krass, also die Immunreaktion positiv beeinflussen, Wundheilung und das Wachstum, die Verdauung, also wenn man die ganze Palette sieht, ist das ja ein wahres Wunderhormon, muss ich dazu sagen, was das alles Positives bewirkt. Ja, da sind wir ja auch auf dem Punkt, der mir so oft so wichtig ist, zu zeigen, dass die Sachen ja nicht nur immer vom Kind aus oder auf das Kind konzentriert ist, sondern dass man da auch die Eltern betrachten muss, die ja durch die Tatsache im Körperkontakt mit dem Kind zu sein, nicht unberührt im wahrsten Sinne des Wortes bleiben. Diese Kontakt mit den Kindern beeinflusst die Eltern in ihrem Verhalten. Und da gibt es heute mehrere Versuche dazu, die sich wirklich mit dem Tragen befassen und die Auswirkung auf die Verhaltensweisen der Eltern ganz klar belegen, dass also Eltern eher bereit sind, auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen, wenn sie eben die Kinder so häufig, obwohl ich, wenn ich mir das betrachte, so häufig war es zum Teil gar nicht, aber überhaupt wirklich im Körperkontakt ein bisschen länger als nur ein paar Minuten zu tragen. Das hat wirklich Konsequenzen insofern, dass die Eltern feinfühliger mit den Kindern umgehen, dass sie bereiter sind, ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Und das hat natürlich wieder Konsequenzen auf das Kind. Wenn ihre Bedürfnisse erfüllt werden, dann sind sie zufriedener, wachsen zufriedener heran, sind letztendlich auch eher so eine Art Wonneproppen. Wenn ich ein Kind habe, das eher zufrieden ist, dann bin ich natürlich wieder, fühle ich mich als Eltern sehr gut, weil ich ja anscheinend kompetent bin und. Und das ist so eine Spirale, die eins nach dem anderen nach sich zieht. Und deswegen finde ich, ist es so wichtig, gerade diesen Punkt, diesen häufigen Körperkontakt auch unter den beiden Gesichtspunkten zu sehen. Sowohl, dass es die Eltern-Kind im wahrsten Sinne des Wortes beide Seiten fördert, sowohl die Bindung des Kindes an die Eltern als auch umgekehrt, aufgrund dieser Nähe. Und man weiß, dass es positiv das Stillen beeinflusst, auch dass also so Mütter eher häufiger und länger stillen und auch ausschließlich häufiger und länger stillen, wenn sie ihr Kind getragen haben. Und wenn ich mir die Beobachtung nochmal so in den Hinterkopf rufe, die haben zum Teil weniger als eine Stunde am Tag getragen, also bei manchen, bei einigen Untersuchungen. Und vor allem waren das Eltern, die eigentlich in einem für die kindliche Entwicklung kritischen Umfeld eine Situation hatten, also die normalerweise in diesen familiären Umfällen eine unsichere Bindung erwarten ließe und dass dann eben gerade, wenn diese Eltern getragen hatten, hier eher eine sichere Bindung entstanden ist. Und daher denke ich, dass das auch wirklich unter dem Gesichtspunkt wirklich eingesetzt werden kann, im wahrsten Sinne des Wortes.
Also wir beschreiben ja jetzt da eigentlich eine Form der ansteckenden Gesundheit, nenne ich das mal. Also ein positiver, sich aufschaukelnder Regelkreis zwischen dem Kind, vermittelt über den Körperkontakt auch in Richtung zu den Eltern, die responsiver werden, die mehr beantwortend sind, was die feinen Signale der Kinder anbetrifft. Da müsste man ja eigentlich sagen, wenn es so ist, wie Sie es beschreiben, und wenn es so sehr diese Prozesse unterstützt und dynamisiert, dann müsste doch eigentlich jede Mutter, die einen sehr schwierigen Start mit ihrem Kind gehabt hat, vielleicht gerade auch durch eine herausfordernde Geburt und anschließende Trennung, wie es ja heute häufig auch der Fall ist, müsste es eine präventive Maßnahme sein, die jede Mutter einsetzen sollte. Es wäre fast ein Therapeutikum, um den Beziehungsfluss zu begünstigen und anzustupsen, oder? Kann man das so sagen?
Ist es auch und wird es ja auch heute. Schon in manchen Kliniken, gerade bei zu Frühgeborenen, wird es ja regelrecht eingesetzt von den Kliniken und gefördert. Ich habe da von einigen Hebammen, die auf diesen Stationen arbeiten, eben habe ich von einigen schon Bericht oder ich stehe mit ihnen in Kontakt und die dann wirklich den Eltern dieses Tragen an den wahrsten Sinne des Wortes ans Herz legen. Aber ich meine, Känguruen ist ja heute eigentlich allgemein so ein Begriff, mit dem eigentlich die meisten Eltern auch was anfangen können, gerade wenn es Frühchen sind oder Frühgeborene sind, für die ja diese Körpernähe besonders wichtig ist, einfach weil sie ja plötzlich in ein Umfeld kommen, was ja für ihre Entwicklung überhaupt noch nicht, so weit sind sie in ihrer Entwicklung ja gar nicht. Wenn sie zu früh geboren werden, brauchen sie eigentlich ein Umfeld, was sie möglichst nah an diese Situation im Uterus noch erinnert oder ihnen all diese Stimulierungen, die sie normalerweise noch im Uterus bekommen hätten, vermitteln. Und da ist ja eben gerade dieses Känguruen oder dieses möglichst sofort und möglichst häufig im Hautkontakt mit den Eltern zu sein, ist bei den Frühgeborenen besonders wichtig. Und da gibt es also eine ganze Vielzahl von Untersuchungen, die zeigen, wie das wirklich für die Kinder in der Situation wichtig ist und sie stimulieren und die Entwicklung positiv beeinflussen. Und das kann man wirklich anhand der Zahlen belegen, dass sie bedeutend früher auch aus den Krankenhäusern entlassen werden können und dass die auch dann in den Familien hinterher die Entwicklung der Kinder und auch die Entwicklung der Eltern-Kind-Bindung auf beiden Seiten sich positiver darstellt. Da gibt es eine Vielzahl von Untersuchungen. Das ist eben die eine Seite, aber das ist dann wirklich, da ist auch wirklich das Känguruen heißt wirklich Haut an Haut. Das ist die eine Seite, die bei Frühgeborenen sehr wichtig ist, aber auch bei den Normalgeborenen ist sicherlich Haut-zu-Haut-Kontakt was ganz immens wichtig ist. Aber es ist es nicht alleine. Es ist nicht nur der Hautkontakt, der positiv sich auswirkt, sondern eben auch die Tatsache, ein Kind in der Nähe zu haben. Also diese ganzen Untersuchungen, die ich gerade so kurz erwähnt hatte, da war kein Hautkontakt. Haut-zu-Haut-Kontakt Voraussetzung, sondern einfach nur dieses Tragen, also das Kind in der Nähe zu haben. Und da sind gerade so ein bisschen die kritischen Familiensituationen wichtig. Da gibt es auch jetzt vor einiger Zeit eine Untersuchung, die also bei sehr jungen Müttern, eine Untersuchung, die durchgeführt wurde, weil ja sehr junge Mütter sehr häufig wenig feinfühlig auf die Kinder eingehen, einfach aufgrund ihrer eigenen Situation, auch gerade wenn sie in solchen Umfeld aufwachsen, die dann auch viel Druck und viel Stress, sehr viel Stress vorhanden ist. Das belastet alles diese Mütter, Kinder, sagen wir mal so, oder Kinder, Kindmütter, die ja selbst noch in ihrer Entwicklung noch nicht weit in ihrer kognitiven Entwicklung in der Richtung sehr häufig noch nicht so das begriffen haben, was da jetzt passiert ist, wenn man so jung ist und ein Kind bekommt. Und da gibt es also auch inzwischen Untersuchungen, die zeigen, dass das hier wirklich sich sehr positiv auswirkt und diese Mütter dann aufgrund der Tatsache, viel Körperkontakt zu dem Kind zu haben, auch viel sensibler dann mit ihren Kindern umgehen. Und ich finde, das sollte man wirklich auch gerade unter dem bei diesen Hintergründen wirklich therapeutisch einsetzen. Auch dann, wenn Eltern vielleicht Probleme haben mit Körperkontakt und Nähe, dass das hier auch positiv beeinflusst. Und das wäre vielleicht ein Punkt, den man auch immer wieder so aufgreifen sollte und kann, wenn man mit solchen Müttern oder Familien umgeht, ihnen einfach wirklich raten oder vielleicht auch wirklich mal das anregen, dass man ihnen Tragetücher zur Verfügung stellt, damit sie oder sonstige Tragehilfen zur Verfügung stellt, damit sie das ausprobieren können und vielleicht auch diese positiven Effekte sowohl auf Eltern- als auch auf Kindseite ausgenutzt werden können.
Nun könnte man ja diesen einen Teil erstmal benennen, dass das Tragen eben diese entwicklungsfördernden Effekte hat. Andererseits ist natürlich aber auch der Körperkontakt, und das erleben wir im Rahmen der Eltern-Baby-therapeutischen Arbeit in diesen frühen Beratungen auch immer wieder, dass Körpernähe natürlich alte bindungsbiografische Erfahrungen auch verflüssigt. Also da kommen implizite Erinnerungen, da kommen alte Verletzungen auch schneller an die Oberfläche. Das heißt, das Tragen macht auch etwas, dass die Gefühle der betroffenen Eltern auch stärker an die Oberfläche ins Bewusstsein drängen. Und deswegen wäre auch meine Frage im Umgang, in der Auseinandersetzung, an welcher Stelle kann dieser Warnhinweis auch an die Eltern gegeben werden, dass es vielleicht auch nicht nur diese tollen, super tollen Effekte entstehen, die wir jetzt gerade besprechen, sondern eben auch auf der einen Seite auch ein eigenes Stress erleben, eigene schmerzhafte Erfahrungen eben nach Dollar nach oben kommen, mit denen man sich dann auch auseinandersetzen müsste. Ist das auch Teil des Programms? Wenn Sie das weitergeben, wie gehen Sie damit um mit diesen Hindernissen?
Also ich hatte selbst einmal jemand bei einem Vortrag anschließend in der Pause, oder ich glaube, es war sogar am Ende des Vortrags, eine Frau, die zu mir kam und die dann fast zusammengebrochen ist, in Anführungsstriche. Das war für mich damals ein ausgesprochen problematisch, also für mich persönlich, weil ich also da auch ein bisschen überrumpelt worden bin, weil das dann so sehr früh passiert ist. Aber die gesagt hat, jetzt begreife ich selber überhaupt, warum ich meinen Kindern keine Nähe erlauben kann. Die brach da also jetzt quasi zusammen, weil sie festgestellt hat, dass sie eigentlich etwas tut, was überhaupt nicht angebracht ist als Mutter. Sie mochte wenig Körperkontakt mit ihrem Kind und hat das zwar die ganze Zeit irgendwo schon wahrgenommen, aber nicht wirklich begriffen. Und kamen wir dann ins Gespräch und sie hat gesagt, jetzt die Tatsache zu begreifen, was da passierte, würde sie jetzt schon mal, also es wäre jetzt im Augenblick ganz schlimm für sie, aber nach dem Gespräch sagt sie, jetzt begreift sie so viele Dinge und viele Punkte und jetzt wäre sie auch auf ihren Mann nicht mehr so eifersüchtig, weil die Kinder immer zu ihm gingen zum Schmusen. Einerseits wollte sie selber nicht, aber andererseits war sie schon irgendwie neidisch, in Anführungszeichen. Also ich will das jetzt nicht negativ sagen, weil das ja hat ja bei ihr etwas angestoßen, deswegen sie auch in den Vortrag gekommen ist. Sie wird jetzt begreifen, was da passiert ist und jetzt könnte sie die beiden Seiten auch akzeptieren. Also sie könnte jetzt akzeptieren, dass ihre Kinder zu ihrem Mann so häufig gehen würden und dort schmusen und ihre Körpernähe einholen, wo ich sie ja nur bestätigen konnte, die holen sich dort, wo sie es wirklich auch emotional bekommen und sie brauchen es. Und dann haben die Kinder eine Lösung gefunden, die sie nicht belastet. Sie konnte danach eigentlich damit auch besser umgehen und sich, ich habe es natürlich nicht verfolgen können, weil das war eben wirklich nur ein Vortrag. Ich hoffe, dass da etwas angestoßen worden ist. Einmal, dass sie mit der Situation, also mit sich selbst besser leben konnte, dass sie eben diese Körpernähe eigentlich so innerlich ablehnen, nicht positiv, sagen wir mal so, nicht positiv gegenüberstehen konnte und die dann eben auch ihre Familiengeschichte so ein bisschen durchleuchtet hat und gesehen hat, warum sie so geworden ist. Und das hatte ihr, glaube ich, schon sehr viel geholfen. Und sie konnte eigentlich dann in der Familiensituation viel besser umgehen, nämlich, dass die Kinder sich das dort holen, wo es funktioniert. Und dass das überhaupt nicht so schlimm ist, in Anführungsstriche, weil sie ja nicht dieses absolute Manko haben. Okay, sie gehen zum Vater, was unüblicher ist an sich. Aber andererseits, sie haben ihre Möglichkeit gefunden und scheinen ja damit gut klarzukommen. Und dass sie sich auch vor dem Hintergrund damit abfinden konnte, in Anführungsstriche, dass sie nicht so funktioniert wie alle anderen Mütter. Und vielleicht ihr jetzt hier durch diese Tatsache, dass sie jetzt eben vielleicht doch hin und wieder mal ein bisschen mehr einfach nur trägt, ohne sonstige zusätzliche Schmuseeinheiten, dass sie hier dann vielleicht doch sich langsam daran annähern kann, an Körpernähe und die nach und nach vielleicht akzeptieren kann oder besser akzeptieren kann. Überhaupt mal die Augen dafür zu öffnen, wie was da funktioniert hat, das denke ich, ist schon mal der erste Schritt.
Ja, und das ist jetzt ja vielleicht eher ein Beispiel für eine Person, vielleicht mit sehr vermeidenden Anteilen. Was wir ja oft in der Praxis auch erleben, sind ja Eltern, die auch sehr ängstlich reagieren auf die Reaktion des Kindes, die vielleicht auch oft Angst haben vor dem Schreien, vor den Ausdrucksformen des Kindes. Und da gibt es jetzt eine Beobachtung im Rahmen unserer ambulatorischen Arbeit, dass Eltern in der Tendenz in den letzten Jahren immer mehr das Tragen auch ein Stück weit funktionalisieren. Also die nutzen im Prinzip das Trageangebot auch oftmals, um sich Angst vor den starken Reaktionen des Kindes auch vom Leibe zu halten. Aber wir sehen dann, dass das Tragen dann auch eingesetzt wird, was ja an sich positiv ist. Es hilft den Eltern, eine gewisse Spitze aus den Reaktionen bei exzessiv schreienden Babys ja auch rauszunehmen. Aber gleichzeitig erleben wir dann Eltern, die sich komplett entgrenzen, weil sie Stunden über Stunden über Stunden in einer sehr angespannten Haltung diese Babys tragen, weil es die einzige Möglichkeit ist, ihre Babys sozusagen in einen Zustand zu halten, wo es noch stabilisiert ist. Aber all das, was wir jetzt besprochen haben, nämlich diese nährende, füllende, wohltuende Qualität des Tragens, eigentlich nicht stattfindet. Es ist eigentlich nur dem Erwehren von Stresszuständen geschuldet, dass es dann getan wird. Und wie gehen Sie damit um? Wie auch gerade im Rahmen Ihrer Weiterbildung oder Elternbildung, wie wird das eingebunden? Weil das scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein.
Ja, also ich glaube, dass ein, verkopftes Tragen gegen die eigenen Emotionen sich nicht besonders positiv auswirken wird. Sowohl bei den Eltern als auch, das denke ich jetzt einfach auch, dass die Kinder das sehr wohl wahrnehmen, dass da die Eltern eigentlich dazu körperlich nicht bereit sind. Dass die Kinder haben feinste Antennen und spüren das, also hochgradig, wenn sich am Körper, also wenn sie da getragen werden, wenn da sich was ändert. Ich denke da nur an eine Freundin von mir, die war beim Stillen von ihrem Kind, war total entspannt und ich kam rein und habe wirklich gerade eine ziemlich heftige Auseinandersetzung gehabt. Sie sieht mich an und das Kind schreit und hört auf zu trinken. Die Tatsache, dass sie nur mich gesehen hat und kapiert hat, da war gerade was, hat also die Auswirkung auf das Kind gehabt, obwohl sie an ihrer Körperhaltung nichts geändert hat. Also diese feinen Antennen der Kinder, die kriegen das sehr, sehr wohl mit, wenn man das gegen die eigenen emotionalen Bedürfnisse durchzieht, nur weil man gelernt hat und erfahren hat, tragen ist nur gut. Und das ist es eben nicht für meine Begriffe. Ich denke, dass man dann einfach diese Aufgabe der Körpernähe weitergeben kann. Es ist ja nicht so, dass nur die Mutter tragen kann. Dann ist es eben ein Refugium, was jetzt mal der Vater besonders gut kann und dir auch eben den Nachwuchs auf diese Art und Weise etwas vermitteln kann, was eben die Mutter ist heute aufgrund der Tatsache, so wie sie jetzt gerade gestrickt ist, eben nicht kann. Vielleicht entwickelt sich daraus etwas später, aber erzwungenes Tragen halte ich nicht für eine positive Aktion, die weder die Eltern-Kind-Bindung auf Seiten der Mütter oder der Väter etwas unterstützen würde, als auch auf Seiten des Kindes, weil die Aversionen, diese indifferenten Emotionen, da bin ich mir 100%ig sicher, dass sie das wahrnehmen. Und dann eben erzwungener Körperkontakt eigentlich das Gegenteil erreicht, nämlich, dass die Kinder sich zwar Körpernähe, aber letztendlich Körperkontakt ablehnenden Haltung auf Seiten der Mütter, sage ich jetzt einfach mal, dass sie sich dabei letztendlich nicht wohlfühlen. Das tut sicherlich nicht der Eltern-Kind-Bindung gut. Das spüren die Kinder, bin ich mir sicher. Und dass man hier dann einfach da in diese Variante geht, okay, wenn man es selbst merkt, dass man dem nicht positiv gegenübersteht, dann kann man es ruhig jemand anders überlassen, der da eben ein anderes Familienmitglied, Großeltern oder den Vätern überlassen, dass Kinder das den Körper, die Körpernähe als positiv erfahren können. Denn da könnte ich mir vorstellen, dass auf Seiten des Kindes diese Ambivalenzen eben auch dann später eine gewisse Reaktion haben könnten, hier den nicht mehr so bereit zu sein, Körperkontakt zu suchen und Nähe zu suchen. Und das ist ja eigentlich nicht der Sinn der Sache, dass das passiert.
Ja, das ist ein wichtiger Hinweis nochmal von Ihrer Seite, da auch da eine Sensibilisierung bei den Eltern zu schaffen, dass gerade wenn da so starke Aversionen oder das Gefühl von Ablehnung sogar dem Tragen gegenüber da ist, es schlicht und ergreifend keinen Spaß macht, darauf auch zu hören und man könnte sagen, andere Formen der Nähe und der Kontaktbildung mit dem Kind zu suchen. Es gibt ja nicht nur Tragen, genauso wenig wie es nicht nur Stillen gibt. Da haben wir ein ganz ähnliches Thema, da bildet sich das ja ähnlich ab. Also, sondern da vielleicht nach Kompensationen zu suchen, auch andere Menschen ranzulassen und eben vielleicht die Dialogformen zu suchen, die wirklich Freude bereiten. Also es scheint ja ein ganz wichtiger Punkt zu sein.
In den Körperkontakt kann man auf viele Arten vermitteln. Das muss nicht durch Trag sein. Ja.
Ein letzter Punkt. Als ich mit meiner Frau begann, in den 90er Jahren meine Söhne zu tragen, und da war in dieser Zeit das Tragetuch wirklich so eine Art Symbol für ein ganz anderes Verständnis von Kindesentwicklung. Es war ein Aufbruch, so eine Art Trennungsparadigma in unserer Welt auch zu überwinden. Also hatte ziemlich viel Aufbruchsgeist und wir suchten auch nach einer anderen Form von Kindesbegleitung und das Tragetuch stand symbolisch dafür. Heute sehe ich viele junge Eltern, die das viel pragmatischer angehen. Das ist gar kein Ideologieverdacht mehr so stark da drin, sondern weil es einfach praktisch ist, weil man das Tuch oder die Tragehilfe nutzt, um die Hände frei zu haben, den Alltag anders gestalten kann. Wie sind da Ihre Beobachtungen? Ist da eine Veränderung von der Haltung bei den Eltern, auch bei Ihrer Seite zu sehen? Wie hat sich das entwickelt?
Also ich glaube, das hat sich schon geändert. Dieses und das finde ich auch nicht schlecht, muss ich dazu sagen, dass man das so nutzt, wie es dem Familienleben am besten bekommt. Das halte ich, und wenn das ein rein praktischer Grund ist und nebenbei dann halt auch noch so positiv letztendlich doch, auch wenn es praktischer Grund ist, der Körperkontakt sich doch auf die Beziehung von zwischen Eltern und Kind positiv auswirken wird, da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das passiert ist. Und dass man das also einsetzt dann, wenn man es gut gebrauchen kann und dann einfach, wenn man heute keine Lust hat mehr das Kind zu tragen und müde ist, dann nimmt man halt den Kinderwagen, ist auch in Ordnung. Und genau das halte ich für besonders wichtig. Und genau das, denke ich, ist ja auch in den traditionalen Kulturen. Es geht alles so selbstverständlich. Und wenn die Mutter ist nicht ununterbrochen dabei, das Kind zu tragen, sondern das Kind ist immer, zwar immer irgendwo im Körperkontakt oder in Nähe, aber es ist bei jemand anders. Das können wir so in unserer Kultur heute eben bei unseren Kleinstfamilien dann häufig nicht lösen, so locker traglingsgerecht oder hundertprozentig traglingsgerecht können wir nicht lösen, aber das ist es ja auch nicht. Wir müssen ja nicht immer hundertprozentig funktionieren. Und das halte ich auch für wichtig, dass man wirklich nicht alles hinter die Entwicklung des Kindes stellt. Ein Kind kann glücklich aufwachsen, ohne einen Tag getragen zu werden. Das kann es aber nicht ohne Körpernähe und Zuwendung und Körperkontakt. Und das sind einfach zwei Paar Schuhe, die wichtig sind. Letztendlich schon wichtig sind irgendwo, dann kann man sich den einen Schuh anziehen, weil es heute praktisch ist und morgen ist man einfach nicht so herb ausgedrückt nicht drauf, so gut drauf und dann tut eben dann einem vielleicht noch da und da was weh. Dann nimmt man halt den Kinderwagen, das Kind wird es einem verzeihen und dann werden die Eltern, wenn sie einfach sensibilisiert sind und davon gehe ich aus, dass man das dann doch nicht so ignoriert, wenn man einfach vorher so eine entsprechende emotionale Zuwendung zu dem Kind hat, dann regelt sich das, glaube ich, sehr gut ein. Und das ist der Sinn der Sache. Also die kindliche Entwicklung darf, denke ich, nicht 100%, also das Kind darf nicht immer 100% im Zentrum stehen und die ganze Familie darunter leiden. Das ist genau das Verkehrteste, was man machen kann. Es geht ja immer um die Familie und nicht nur um eine einzige Persönlichkeit da drin. Natürlich, genau wenn diese Ausgeglichenheit in der Familie ist, dann ist man wahrscheinlich auch viel bereiter, also Dinge auf das Kind einzugehen, als wenn das so eine Verspannung in den elterlichen Vorstellungen ist. Ich muss doch tragen, dann ist nur mein Kind glücklich. Und wenn man davon weggeht, das ist mir wichtig. Aber ich kann tragen, wenn ich will. Das ist das Wichtige. Und jetzt will ich und jetzt mache ich das auch und brauche nicht im Hinterkopf zu haben, oh, Wirbelsäulenschäden und tue ich das jetzt alles richtig und mache ich das alles richtig. Wenn das so locker vonstatten geht, zu sagen, heute ist mir danach dann, und heute braucht es mein Kind, okay, dann mache ich das auch. Und morgen habe ich einfach anderes vor und plane meinen Tag anders, das ist auch in Ordnung. Es geht mir, sagen wir mal so rum, vor allem darum, dass man das Tragen in der Familie nutzt, damit sich alle Seiten wohlfühlen. Das ist für mich eigentlich das Wichtigste. Ne? Es sollte keine Ideologie dahinter sein, weder im positiven noch im negativen Sinn.
Ja, danke. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Abschluss für unser Gespräch. Ich glaube, diese selbstverständliche, natürliche und vor allen Dingen auch ideologiefreie Umgangsweise mit dem Tragen, ich glaube, das brauchen wir tatsächlich heute. Zusammenfassend kann man sicherlich sagen, dass Tragen wirklich ein wichtiger Beitrag für artgerechte, ressourcenschonende und auch bindungsfördernde Begleitung und Gesunderhaltung von Kindern darstellt. Ich glaube, das ist unstrittig heute. Wir sind da, glaube ich, auf einem Weg, wo auch wirklich ein Kulturwandel auch passiert gerade, ganz unspektakulär. Meine letzte Frage ist so die nach Ihren Hoffnungen und Erwartungen. Wo wird dieses Wissen landen? Was heißt all das, was wir heute besprochen haben, für die Zukunft von Elternschaft? Wo laufen wir drauf hin? Und was, welchen Platz sollte diese ganze Thematik da in diesem Zusammenhang bekommen, Ihrer Meinung?
Also ich halte es wichtig, dass Eltern diese gesamten Informationen, was Körperkontakt und Nähe bedeutet, vermittelt bekommen, dass das eine Selbstverständlichkeit sein sollte, dass Eltern hier sich Informationen holen können in dem Bereich, dass Eltern es selbstverständlich annehmen können oder auch nicht, wenn sie dazu nicht einfach aus verschiedensten Gründen nicht bereit sind. Aber dass sie die Möglichkeit haben, wenn sie so ein offenes Ohr dafür haben, auch die Möglichkeit haben, ein bisschen näher einzusteigen, mehr einzusteigen, sich entsprechende Informationen zu holen, ihnen das auch angeboten wird. Und zwar auf eine Art und Weise, die eben nicht verpflichtend ist. Das ist mir das Wichtige, dass es wirklich von dieser Ideologie weggeht, sondern dass sie das als Angebot wahrnehmen können, sie auch, gerade wenn es vielleicht eine kritische kindliche Entwicklung ist, also wenn das Kind nicht so sich darstellt und entwickelt wie ein normales Kind, dass man ihnen dieses Angebot auch zusätzlich noch macht, um darauf aufmerksam zu machen. Das ist etwas, was ein Kind in allen Bereichen unterstützen kann und ihnen dann auch entsprechende Hilfen anbietet, wenn ihnen danach ist.
Wunderbar. Frau Kekeliones, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich mag die Zuhörerinnen und Zuhörer darauf hinweisen, dass Sie ein Buch geschrieben haben. Es heißt, ein Baby will getragen sein. Es ist jetzt neu erschienen im Psychosozial Verlag und ist auch dort erhältlich. Sie können es ganz normal im Buchhandel bestellen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen heute bei diesem Podcast und dieser Serie. Falls Sie weiter am Ball bleiben wollen, weitere Podcasts hören wollen, schauen Sie mal bei uns auf der Homepage vorbei, www.zeppbremen.de. Sie können sich dort für einen Newsletter einschreiben und bekommen weitere Informationen über Veranstaltungen und zukünftige Podcasts zugeschickt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bewahren Sie die Zuversicht und bis bald wieder an dieser Stelle. Ihr Thomas Harms.